gegen uns stand, hat ihm die Waffenrüstung genommen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Hat ihn entwaffnet, zur Schau gestellt. Hat ihm alles genommen. Das Einzige, was er jetzt noch hat, ist Lüge. Ja. Jesus hat mit dem Teufel gehandelt am Kreuz. Und er hat durch sein Leiden, durch seine Hingabe, er hat etwas bekommen vom Vater, nämlich einen Namen, der über alle Namen ist. Ja, Philipper 2. Weil Jesus diesen Weg der Erniedrigung gegangen ist, darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle anderen Namen, das heißt Autorität, dass in dem Namen Jesus sich beugen müssen, aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Das ist eine geistliche Realität, die am Kreuz geschaffen wurde. Und der Teufel und alle seine Dämonen und all die abgefallenen Engel auf seiner Seite, die wissen alle ganz genau, was am Kreuz passiert ist. Die wissen das. Das Problem ist, wir als Gläubige haben so vage Vorstellungen und verschwommene Ideen und deswegen keinen klaren Glauben im Herzen. Und das ist so notwendig, dass wir durch den Heiligen Geist selber Offenbarung bekommen. Das heißt, der Heilige Geist führt uns in die Realität. Was ist der Name Jesu? Solange wir einen Teufel sehen, der wild ist und der unkontrollierbar ist und der machen kann, was er will und den niemand bändigen kann, nicht mehr Gott im Himmel, haben wir keine Chance, gegen ihn vorzugehen. Ich weiß, als diese Wahrheiten in mein Leben kamen und ich anfing, einfach zu tun, so wie es im Wort steht, dem Teufel zu widerstehen und ihn zurechtzuweisen, zu erklären, er muss mit diesem und jenem aufhören. Ich hatte das Gefühl, ich kämpfe einen absolut sinnlosen Kampf. Ich hatte ein Bild von mir, ja, zwar sehr eifrig und sehr entschieden und sehr mutig, aber wie ein kleiner Zwerg, ja, der dann mit einer Stecknadel irgendwie rumfuchtelt und vor ihm ein großer Berg. Und ich steche mit der Stecknadel da gegen diesen Berg, ja, und dann schaue ich hoch, ja, und dieser Berg war die Spitze vom Fuß eines Riesen. So habe ich mich gefühlt. Und der Riese schaut amüsiert nach unten und sieht da den kleinen Mini-Zwerg da rumfuchteln mit der Stecknadel, ja, und sagt, na Kleiner, wird's denn klappen? Absolut frustrierend und entmutigend. Und du musst durch das Wort Gottes ein neues Bild von dir bekommen. Du hast Sieg, du hast Autorität. Wenn du sprichst im Namen Jesu, dann muss der Feind gehorchen. Und es ist ein Prozess, bis das Wort in dir diese Realität schafft. Und du wirklich dich siehst als jemand, wie Paulus sagt, Gott wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Also wenn wir den Teufel unter unsere Füße treten, dann wer ist der Riese? Wir sind stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir haben Autorität. Was nie dazu führen darf, dass wir frivol oder respektlos über den Teufel reden sollten. Niemals. Ja? Also das sind Anfängerkrankheiten. Das kann beim Neubekehrten noch irgendwie durchgehen, dass er den Teufel beschimpft und so weiter. Aber sobald wir das hier besonders halt, das sollst du nicht tun. Ja? Er ist ein mächtiges Wesen von Gott geschaffen und er ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man in frivoler Weise irgendwie ihn beschimpft oder lächerlich macht oder so etwas, das will er ausnutzen. Das dient nicht dazu, dass wir wachsen in Autorität. Ja. So, wir wollen realisieren, Gott ist Gott und wir haben Autorität. Nicht, weil wir lockere Kesse Sprüche drauf haben, sondern weil das Kreuz eine Realität ist, die der Teufel und jede Macht der Finsternis anerkennt. Wir glauben, wir setzen unser Vertrauen darin, nicht in unsere Lautstärke, nicht in unsere Hingabe, nicht in unsere Geistlichkeit, sondern in das, was wirklich Jesus am Kreuz getan hat. Und dass wir diesen Namen haben, den wir gebrauchen dürfen. Und du musst einen Teufel sehen, der Jesus gehorcht. Jesus sagt, ich war tot und ich bin lebendig. Und ich habe die Schlüssel der Hölle und des Totenreichs. Das waren die Schlüssel, die der Teufel hatte. Er hatte die Macht des Todes, sagt das Wort Gottes. Und er hatte die Schlüssel. Und durch das Kreuz und die Auferstehung hat Jesus ihm die Schlüssel abgenommen. Und ich glaube, dass es so funktioniert hat. Jesus, nach der Auferstehung, hat gesagt, die Schlüssel. Und der Teufel hat sie ihm übergeben. Brav wie ein Sonntagsschulknäblein. Nicht im Trotz, sie dahin geworfen, da holst du dir selber. Jesus ist dem überlegen, er hat Autorität und der Teufel ist ihm untertan. Jesus könnte heute ein Wort sagen und er müsste heute in den Feuer sehen. Sagst du, ja bitte, warum macht er das denn nicht? Wer so denkt, versteht den Plan Gottes nicht. Der Teufel ist hier unter anderem für einen Zweck, die Braut zur Braut zu machen, die Braut zu überwinden zu lehren, die Braut stark zu machen, die Braut klar zu machen, die Braut zuzurüsten. Ja, jeder Boxer braucht einen Partner, bevor er den wirklichen Kampf antritt. Und er braucht viele Partner, weil er die alle verbraucht, weil die natürlich nicht so viel können, wie der eigentliche, gegen den er dann antreten will. Ja, so, der hat eine Menge Trainingspartner. Ja, die benutzt er nur, um sich fit zu machen für den wirklichen Kampf. Ja, und Gott in seiner Weisheit und in seiner Genialität, er missbraucht die Aktivität des Feindes. Weil das Problem ist nicht der Feind. Das Problem ist die Gemeinde, die nicht wirklich glaubt, die nicht wirklich die Bedingungen einhält, die nicht wirklich in der Ordnung Gottes kämpft, sondern immer noch versucht zu kämpfen mit eigener Weisheit. Das ist das Problem. Und da wird sie sich manche Beulen und manche Schrammen einfangen und von jeder Beule und von jeder Niederlage kann man lernen. Und sagen, Herr, warum war das so? Was ist da schiefgegangen? Warum hat das nicht funktioniert? Ja, wir können lernen und wir sollen lernen. So der Teufel wird von Gott missbraucht und hilft sogar noch, die Braut zu vollenden. Was für eine Schmach. Er würde das gerne unterlassen, aber er weiß nicht, was die Alternative ist. Ja. Er ist in einer Zwickmühle. Ja. Das war die Zwickmühle auch des alten römischen Reiches mit den Gläubigen. Die waren so entschieden, die waren so radikal, die waren so hingegeben. Der Himmel war für die eine Realität. Die wussten wie Paulus, wenn ich sterbe, ich bin im nächsten Moment beim Herrn. Wer das wirklich glaubt im Herzen, hat keine Angst mehr vor dem Tod. Und das heißt, man kann nichts tun, um den zu stoppen. Weil der Tod ist die letzte Waffe des Feindes. Erst Androhung von Tod und dann Tod. Das ist das Letzte. Mehr kann er nicht tun. Wenn Gläubige aber frei geworden sind von dieser Angst des Todes, Hebräer 2 spricht davon, wir waren alle Sklaven. Ja? Und aus Angst vor dem Tod waren wir Sklaven. Ja? Und Jesus, nee, komm, ich muss das lesen. Und Jesus hat uns davon befreit. Weil er dem Tod die Macht genommen hat. Eine fantastische Schriftstelle, die der Heilige Geist noch sehr benutzen wird und uns in ganz neue Dimensionen hineinbringen wird. Hebräer Kapitel 2, Vers 14. Hier ist das Werk des Kreuzes beschrieben aus einer interessanten Perspektive. Weil nun die Kinder Fleisches und Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also das sind wir, ja, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod, also durch seinen Tod, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Der Teufel wird hier beschrieben als der, der die Macht, die Autorität des Todes hat. Und Jesus hat durch seinen Tod diese Macht gebrochen. Das ist der Teufel, um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Merk dir diesen Vers oder streich ihn dir an und ich verspreche dir, in dem, was der Heilige Geist tut in der Gemeinde in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dieser Vers wird eine große Rolle spielen. Wir werden Offenbarung bekommen, was das bedeutet, dass wir von der Angst vor dem Tod befreit sind. Das ist die Realität der Erlösung, die die ersten Christen gehabt haben. Und deswegen konnte keine Strafe, ob die den Löwen vorgeworfen wurden oder sonst irgendwas Schlimmes mit denen gemacht wurde und die verbrannt wurden oder geköpft wurden oder gekreuzigt wurden, nichts konnte die aufhalten. Weil sie wussten, ihre Heimat ist im Himmel. Wer frei ist von Todesfurcht, ist nicht mehr erpressbar vom Feind. Und das ist das Geheimnis, warum die Christen in den ersten 3 Jahrhunderten so unglaublich erfolgreich waren. Ohne Internet und ohne Flugzeuge und ohne die ganze Technik, die wir heute haben. Die haben Resultate gehabt, die sind atemberaubend. Und der Heilige Geist wird es noch wesentlich tiefer führen, das Geheimnis des Kreuzes und der Erlösung. Und daraus wird dieses resultieren. Befreiung von Todesfurcht. Und das heißt, dass nichts uns aufhalten wird. Keine Bedrohung, kein, ja, aber wenn ihr das tut, dann kommt ihr ins Gefängnis. Wer sein Leben hier nicht mehr lebt, sondern weiß, er ist schon in geistliche Örter. Ja? Und hier ist sowieso in wenigen Jahrzehnten Schluss. Und hier suche ich nichts, sondern alles, was ich suche, ist da oben. Und ich sammle nur himmlische Schätze. Den kann man mit Gefängnis oder mit irgendwas anderem nicht mehr drohen. Das ist völlig unmöglich. Solche Leute sind nicht mehr zu stoppen. Und der Teufel hat eine Riesenangst davor, dass die Gemeinde Offenbarung bekommt über diese Sachen. Eine Riesenangst. Weil das wird eine Gemeinde, die absolut radikal ist. Die niemand stoppen kann. Niemand. Und das wird kommen. In diesem Prozess der Vorbereitung sind wir. Halleluja. So, wir brauchen Offenbarung über, was ist das Kreuz? Was hat Jesus wirklich getan? Was hat sich geistlich verändert in der unsichtbaren Welt seit dem Kreuz und der Auferstehung? Was ist da wirklich passiert? Wir brauchen Offenbarung. Es ist schon interessant. Petrus sagt, ihr seid nüchtern und wacht, euer Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Wenn wir das wirklich glauben würden, dass das so ist, da gibt es wirklich einen gemeinen Teufel. Der kennt kein Pardon, da gibt es keine Barmherzigkeit. Der will nur eins, Gläubige ausschalten. Wenn wir das wirklich glauben würden, wir würden doch suchen und beten und flehen und studieren und uns danach ausstrecken, wie wir so schnell wie möglich hineinkommen in die Autorität, die uns gegeben wurde durch Golgatha, um uns das vom Halse zu halten. Um andere zu befreien, andere aufzuklären, andere zu helfen, einfach statt ein Leben als Sklave zu führen, jetzt in die Herrschaft zu kommen, jetzt in Autorität zu kommen. Ja. So diese Gleichgültigkeit gegenüber diesen Dingen oder sogar wenn Christen das lächerlich machen, das zeigt, wie wenig wir diese Dinge wirklich glauben. Paulus sagt, seid nüchtern. Nüchtern heißt, rechnet mit den Fakten. Seid nicht überschwänglich, seid nicht irgendwie, oh, wir sind schon, ja, was habe ich ja neulich gelesen, da irgendwie ein Lobpreisleiter, wunderbar Lobpreis geleitet. Und dann stellt er sich hin und sagt, boah, ich fühle mich so, als könnte ich heute die ganze Hölle mit einem Eimer Wasser auslöschen. Ist lustig, aber total vermessen. Total vermessen. Keiner von uns löscht die Hölle aus, auch nicht mit 3 Eimer Wasser. Hallo. So, das ist dieses von Gefühlen überwältigt sein. Und daraus eine falsche Perspektive zu gewinnen und einen Überschwang und eine Euphorie zu erzeugen, die lustig ist, zugegeben, aber die keine echte Substanz hat und für die man einen teuren Preis bezahlen wird. Aber wir sind nicht erpressbar. Wir sind nicht erpressbar. Halleluja. Ich kann mich erinnern, wie ich manches Mal, jetzt ist es nicht mehr so, aber eine Weile war das ein interessantes Phänomen. Ich predige und ich sage bestimmte markante Sätze. Und der Teufel sagt, für diesen Satz wirst du bezahlen. Und ich denke, oh, vielleicht sollte ich das nicht so sagen. Aber es ist ja Bibel, also was mache ich jetzt? Ja. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir werden nicht vom Teufel die Grenze gesetzt bekommen, sondern von Gott. Wenn er sagt, predige das Wort, mach keine Abstriche, dann tun wir das und wir stehen zur Wahrheit. Und wenn der Teufel daneben steht, sagt, dafür werde ich mich rächen. Wir haben nicht einen Teufel, der außerhalb der Kontrolle Gottes ist. Sondern wir sind unter der Herrschaft Gottes in seinem Schutzraum und Gott wird uns alle Autorität zur Verfügung stellen. Aber wichtig ist, wie Jakobus sagt, er redet auch von dem Teufel widerstehen, Jakobus 4, unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Das ist, was viele nicht beachten. Ja? Autorität kommt durch Unterordnung in Gottes Ordnung. So kommt Autorität zustande, nicht einfach nur so, ja, sondern erst kommt dieses sich hingeben und unterordnen und die Ordnung Gottes wirklich akzeptieren und bejahen und erkennen, wie wir das heute Morgen so schön gesungen haben. Ja. Sein Wort markiert die Grenzen oder so ähnlich. Wie hieß es da? Die Grenzen unserer Sicherheit oder irgendwie sowas. Sehr schön, hat mir sehr gefallen. Das ist in diesem Lied dem König alle Ehre. Und sowas. Und sein Wort markiert die Grenzen jedenfalls alle. Gibt es Schutz? So, das ist, was wir verstehen müssen. Ja. Auch Unterordnung unter Gottes Ordnung ist Schutz. Unsere Sicherheit, unsere Autorität kommt aus dieser Hingabe an die Ordnung Gottes. Und da sind wir als Volk Gottes noch lange nicht am Ende zu lernen, ihr Lieben. Da gibt es noch sehr, sehr viel zu lernen, wenn wir uns den Zustand in der Gemeinde heutzutage anschauen. Da gibt es noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Gehen wir zu einem interessanten Beispiel. Das erklärt ein bisschen, was ich hier mit meine, mit dem Nachholbedarf und mit diesem Verständnis. Ich schaue mal, ob das ich irgendwo finde. Ja, in Josua Kapitel 7. Eine interessante Passage. Wir sehen dort das Volk Gottes bei diesem Feldzug, das Land einzunehmen, und sie befreien Stück für Stück das Land, und dann kommen sie gegen eine bestimmte Stadt Ai, und wie sie das dann immer gemacht haben, schicken erstmal Spione, die checken die Lager, und so war es auch dort. Und da lesen wir im Vers 3, Vers 2 noch, geht hin, kundschaftet das Land aus, und die Männer gingen hinauf und kundschaften Ai aus. Als sie, Vers 3, als sie zu Josua zurückkamen, sagten zu ihm, es muss nicht das ganze Volk hinaufziehen. Etwa 2000 oder 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ai schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dorthin, denn sie sind nur wenige. Das klingt schon sehr, sehr überheblich. Hier sind sie schon nicht mehr in dieser Sicht, der die Siege erringt, ist ja der Herr. Es ist nicht unsere Stärke, der die Siege erringt, ist doch der Herr. Er hat gesagt, geht hin, tretet hin und ich werde sie vor euch vertreiben. Hier spüren wir schon dieses Selbstvertrauen. Hey, komm, die anderen Schlachten liefen gewendet und das ist hier ein Frühstücksessen und das machen wir mit links. Ja, so haben sie geredet, da klingt schon diese Überheblichkeit, ja. So, und dann gingen sie mit ihren 3000 Mann hin, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen nach vom Tor bis nach Schemarim und schlugen sie am Abhang. Da zerschmolz das Volkes und wurde zu Wasser. Hier sehen wir, dass das Wort Gottes sich nicht mehr erfüllt. Der Herr sagt, ihr geht hin und auf sieben Wegen, der Feind kommt auf einem Weg gegen euch und auf sieben Wege wird er vor euch fliehen. Hier ist genau andersrum. Sie fliehen vor dem Feind, über den sie doch Autorität bekommen haben. Sie fliehen. Ja. Wie jemand sagte, Pastor, diese Woche habe ich den Teufel die ganze Woche zum Rennen gebracht. Ja, prima. Weiter so. Ja, nee. Ich bin gelaufen, der Teufel hinter mir her. Falsche Ordnung. Die Ordnung stimmt nicht. Einige Details sind okay, aber das Grundprinzip ist verkehrt. Wir widerstehen und er flieht. Das ist, was das Wort bedeutet. Der Feind muss fliehen. In einem Wörterbuch der deutschen Sprache habe ich das mal nachgeschlagen. Das ist ein Wörterbuch, was erklärt Begriffe. Und da habe ich also das Wort fliehen genommen und geguckt, was steht da? Fliehen. Wie umschreibt man fliehen? Köstlich. In Erwartung von etwas Schrecklichem sich eilends fortbewegen. Das ist wie Beamtendeutsch. Aber trifft die Sache sehr konkret. So, wir bringen den Teufel zum Rennen. Nicht nur, dass du sagst, okay, ich sehe, du kooperierst heute nicht, ich versuche es morgen nochmal. Nein, in Schrecken rennt er davon. In Erwartung, wenn er jetzt sich nicht vom Acker macht, dann haben wir noch andere Maßnahmen. Und wir könnten ihm wirklich zusetzen, wir könnten ihn wirklich in Bedrängnis bringen. Aber solange wir nicht glauben an die Waffen, das Wort Gottes als ein Schwert, den Namen Jesu, das Blut des Lammes, solange diese Dinge keine Realität sind für uns, kommt es uns nie in den Sinn, dass wir den Teufel zum Rennen bringen können. Und wir glauben das nicht, und weil wir es nicht glauben, können wir es auch nicht sehen. Weil die geistlichen Dinge funktionieren durch Glauben oder sie funktionieren nicht. Es sind nicht die Worte, es sind nicht die Formulierungen, es ist die Realität in unserem Herzen. Zu dem Punkt will ich gleich nochmal zurück, aber gucken wir noch uns die Geschichte von Ai zu Ende an. Ja. So, also dann war schlechte Stimmung, die waren alle sehr entmutigt. Und Josua zerriss seine Kleider, Vers 6, fiel aus seinem Angesicht zur Erde, vor der Lade des Herrn bis zum Abend, und er und die Ältesten von Israel, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sagte, ach Herr, wozu hast du denn dieses Volk über den Jordan geführt, um es doch in die Hand der Amoriter zu geben, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Hier hat er einen echten Rückfall. Hier fängt er an zu reden, wie Jahre vorher die anderen Kundschafter, die gesagt haben, du, also wären wir doch lieber in Ägypten geblieben und Gott hat uns nur in die Wüste geführt, um uns hier umzubringen und so weiter. Hier hat er die Perspektive wirklich einmal verloren. Bitte, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinem Feinde den Rücken gekehrt hat? Und die Kananiter und alle Bewohner des Landes werden das hören. Und sie werden uns umzingeln, unseren Namen von der Erde ausrotten. Schau mal, was er auf einmal für eine Perspektive hat. Was wirst du dann für deinen großen Namen tun, wenn wir erstmal vertilgt sind, wenn der Feind uns überwältigt hat? Und dann kommt der Herr und sagt, Schluss jetzt. Da sprach der Herr zu Josua, steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen und haben es verheimlicht und es zu ihren Geräten gelegt. Die Söhne Israel werden von ihren Feinden nicht mehr bestehen können. Den Rücken werden sie ihren Feinden zuwenden müssen, denn sie sind zum Bann geworden. Ich werde nicht mehr mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte ausrottet. Steh auf, heilige das Volk. Das ist eine interessante Passage. Der Gott, der doch sagt, hey, ich bin für euch, ich habe euch aus Ägypten geholt und ich bringe euch ins gelobte Land, der sagt auf einmal, ich werde nicht mehr mit euch sein. Wie kann das sein? Wie kann Gott auf einmal sich ändern? Nun, weil sie sich geändert haben. Das ist ein ganz typisches oder ein sehr anschauliches Beispiel von dieser Passage in Jesaja, wo es heißt, sie waren widerspenstig, sie betrübten seinen Heiligen Geist. Da wandelte er sich ihnen und Gott selbst wurde ihnen zum Feind und kämpfte gegen sie. Genau das sehen wir hier. Gott reagiert auf die Rebellion des Volkes. Das ist, er widersteht dem Stolzen. Er gibt Gnade den Demütigen, aber er widersteht dem Stolzen. Heute wird Gnade an vielen Stellen und in vielen Seminaren und Büchern verkündet und angepriesen wie Freibier. Gnade für alle. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gnade nur für die Demütigen. Gnade für die, die sagen, du bist Gott, du stellst die Bedingungen und wir wollen uns Hilfe holen, diese Bedingungen zu erfüllen. Und unter diesen Bedingungen bekommen wir Gnade. Gnade bekommt nicht jeder. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott widersteht dem Stolzen. Er gibt keine Gnade dem Stolzen. Er wendet sich ab. Er sagt, ich höre noch nicht einmal dein Gebet. Das ist die Liebe Gottes. Und wir sind heute so verdreht, und wir verkündigen eine Liebe Gottes an vielen, vielen Stellen, die etwas total anderes sagt. Wie in einem Seminar über die Vaterliebe Gottes steht jemand auf und erzählt, egal was du tust, Gott lächelt immer. Ja, hallo. Das ist nicht der Gott der Bibel. Egal was du tust, Gott lächelt immer. Das stimmt einfach nicht. Man kann Gott betrüben, man kann ihn beleidigen, man kann ihn kränken, man kann den Zorn Gottes provozieren. Paulus sagt, wenn ihr mit den Dämonen an einem Tisch ist, wollt ihr Gott zur Eifersucht reizen, seid ihr etwas stärker als er. Also auch hier wieder, Gott wandelt sich auf einmal und sagt, hey, ich komme gegen euch. Jesus sagt einer ganzen Gemeinde, wenn sie nicht Isabel rausschmeißen, er wird gegen sie kommen. Er wird Krieg führen. Jesus droht einer Gemeinde an, er wird Krieg führen. Rate, wer gewinnen wird. Aber das passt in unser nettes Bild von Gnade ohne Ende. Passt nicht hinein. Ein Gott, der sich wandelt zum Feind, der gegen uns kämpft. Aber überlege mal. Ein Gott, der egal welchen Blödsinn wir machen, immer lächelt. Wie willst du den ernst nehmen? Wie soll da Furcht Gottes kommen? Wie soll da Respekt kommen? Ja? Du kannst nur sagen, also so verhält sich nur ein Greis, der irgendwie die Realität schon irgendwie verloren hat und der nichts mehr irgendwie richtig einordnen kann. Dann macht die schlimmsten Dinge und sagt, ja, meine Kinderchen, ist gut, ich bin mit euch, ist alles gut, macht euch keine Sorgen. Hallo! Gott ist nicht so. Er ist sehr klar. Und er ist immer berechenbar. Ja? Wenn er auch sich zum Feind wandeln kann, dann gibt es immer Gründe dafür. Es ist nicht, ja, wir wissen nicht, warum ist das jetzt so, sondern es gibt Gründe, wenn Gott in diesen Gang schaltet. Und sobald wir diese Gründe unter der Führung des Heiligen Geistes entdecken und eliminieren, kommt wieder der Normalgang. Gnade fließt, Gott ist mit uns und wir können überwinden. Aber mit dieser falschen Gnadenbotschaft, wie eine Pest jetzt um sich geht, entschuldige, dass ich so deutlich bin, ja, die verdreht die Gläubigen, die bringt die Gläubigen in eine falsche Sicherheit hinein. In eine falsche Sicherheit. Ja. Und Gott wird ein Kumpel, dem man auf die Schulter klopfen kann. Ja. Wo ist der Respekt? Ja. In Malachi sagt der Herr, wenn ich euer Vater bin, wo ist die Ehrfurcht? Ja. Wo ist die Ehrfurcht? Ehrfurcht vor Gott ist notwendig. Und nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Wer das nicht sieht, hat noch nie seine Bibel mit offenen Augen gelesen. Gott hat sich nicht verändert. Und die Bedingung, wie wir uns ihm nahen und wie wir mit ihm zusammenleben und kooperieren, haben sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist unser Status in Christus, dass wir die Gerechtigkeit Christi haben. Dadurch haben wir Möglichkeiten, das hatten die Gläubigen im Alten Testament nicht. Aber dadurch wird auch viel, viel mehr von uns erwartet. Die Latte liegt höher. Manche Gläubige träumen davon, im neuen Bund ist nur noch Liebe und alles ist egal. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Und wir müssen wirklich Acht haben, dass wir Gott ehren, indem wir sein Wort ehren und sagen, du bist so, wie es hier geschrieben steht, so bist du. Und so bist du auch zu mir und ich bin keine Ausnahme. Das ist extrem, extrem wichtig. Noch eine andere wichtige Lektion ist hier drin. Der Herr sagt, Israel hat gesündigt und sie haben von dem Gebannten genommen. Und dann mussten sie ja alle antreten, ihr kennt die Geschichte, ja, und dann kam schließlich bis zu dem Haus oder der Familie von diesem Acher. Also nur einer hatte von diesem Gebannten genommen. Gott hat vorher gesagt, also alle Beute in diesem Falle, die ihr macht von dem Feind, dass nichts dürfte davon behalten, nichts dürfte anrühren, es muss alles vernichtet werden. Und Achan hat gesagt, Mensch, dieses schöne Silber, das soll jetzt vernichtet werden, das ist zu schade. Komm, bevor jetzt die Vernichtungsaktion stattfindet, können wir noch ein paar Teile irgendwie sicherstellen. Ja? Und er hat das Silber verscharrt in seinem Zelt. Ja. Das heißt, einer hat gesündigt und ganz Israel hat eine Niederlage vor dem Feind erlitten. Wir würden heute sagen, das ist sippenhaft. Das ist ungerecht. Was habe ich damit zu tun, dass der Achan da, genau das ist die Mentalität heute. Wir verstehen nicht, dass Gott Gemeinden blockiert, Gemeinden zerlegt, Gemeinden auseinanderstreuen lässt und auflöst, weil wir Sünde in unserer Mitte tolerieren. Wir verstehen dieses Handeln Gottes nicht. Wir denken, ja, dann soll Gott auch mit den einen handeln. Nein, es ist unsere Verantwortung. Wir sollen solche Beziehungen untereinander haben. Da soll so viel Licht und Transparenz sein. Und die Ältesten sollen wirklich ihren Job tun. Sie stehen vor Gott und sie rufen den Geist der Furcht des Herrn auf die Gemeinde. Dass jede fortlaufende Sünde, nicht jemand fällt mal und bringt das sofort in Ordnung und bekennt das und Reinigung und weiter geht, sondern bestehende, fortlaufende Sünde, wie Menschen leben in Ehebruch, leben in geheimen Süchten und so weiter. Jedes dieser verborgenen, fortlaufenden Dinge wird offenbar durch den Geist der Furcht des Herrn. Und das hat etwas zu tun mit der Einheit der Ältesten, das hat etwas zu tun mit der Qualität der Beziehung untereinander. Und diese Lektion müssen wir unbedingt als Gemeinde lernen, dass wir rauskommen aus dem Individualismus. Ja, der da hat, aber was hat das mit mir zu tun? Oder wieso soll die Gemeinde darunter leiden? Ja? Und das ist der Grund, warum Ananias und Sapphira gerichtet worden sind. Wenn das weitergegangen wäre, hätte sich Gott von der Gemeinde abgewandt. Es war die Alternative, entweder hört die Erweckung auf, bevor sie richtig angefangen hat, oder wir müssen diese beiden hier jetzt richten und ein Exempel statuieren. Und ich höre schon heute sogenannte geisterfüllte Pastoren davon reden, nein, das war nicht Gericht. Wenn Ananias und Sapphira nicht Gericht war, hallo, was ist das dann gewesen? Hat Petrus im Fleisch agiert? Ist Petrus der Mörder? Oder was ist das da? Und wenn wir nicht verstehen, dass es Situationen gibt, wo wir eine Grenze überschreiten können und wo Gott mit Gericht antwortet, aus Liebe, um des Restes der Gemeinde. Denn wenn wir das nicht verstehen, wir verstehen die Heiligkeit Gottes nicht. Wir verstehen die Heiligkeit Gottes nicht. Viele schreien nach Erweckung, Erweckung möge kommen. Begreifen wir, wenn die Gegenwart Gottes massiv in die Gemeinde hineinkommt, wird auch das Gericht über Sünde massiv sein. Begreifen wir sowas wirklich? Wollen wir dann immer noch Erweckung?
Ja. Brauchen sie.
Wir müssen, es gibt keine Alternative. Wir müssen Gott zurückbekommen in seiner ganzen Fülle in die Gemeinde. Amen. Es gibt keine Alternative dazu. Ja. Wenn es dabei ein paar Fälle von Ananias und Sapphira in moderner Version gibt, dann sei es so. Aber daran geht kein Weg vorbei. Was war der Segen von Ananias und Sapphiras Hinrichtung? Große Furcht kam über alle. Da haben alle verstanden, du, spielen, das gibt's nicht mehr. Sie haben den Heiligen Geist belogen. Heute, wenn Menschen so etwas tun, was Ananias und Sapphira getan haben, die können dafür Älteste werden. Also, wieso hat Gott damals Ananias und Sapphira gerichtet, aber die heutzutage, die Leute tun Schlimmeres und werden noch befördert, kriegen noch Ehre und kriegen Position und Ansehen? Weil wir so weit weg sind vom Herrn. Und weil die Gegenwart Gottes so nur in Spurenelementen nachweisbar ist. Und das hat etwas mit unserem Zustand zu tun, mit unserem Herzen, mit unserem Glauben, mit unserem Leben, mit unserer Sucht nach Vergnügungen in der Welt und all diesen Dingen. So, wenn wir Sieg haben wollen über den Feind, bedeutet das, dass wir klar werden müssen, dass wir aussteigen müssen aus Dingen, die uns sozusagen, die den Feind erlauben, in unser Leben hineinzukommen. Was hat Jesus gesagt vor dem Kreuz? Es kommt der Fürst dieser Welt, aber in mir findet er nichts. Was war der Grund für seine Zuversicht, für seine Gelassenheit, für seine Sicherheit? Er wird durch das Kreuz gehen, das wird furchtbar sein, aber er wird da durchgehen und wird die Mission erfüllen und die wird nicht abgebrochen, die wird nicht scheitern, das wird nicht ein Versagen werden. Er wird durchgehen und wird den ganzen Willen Gottes tun, wird den Preis bezahlen. Was war seine Zuversicht? Nichts vom Feind ist in mir und deswegen hat der Feind keine Macht. Nicht der Teufel hat Jesus umgebracht, sondern Jesus hat sich selbst gegeben. Er sagt, niemand nimmt sein Leben von mir, sondern ich gebe es. Er hat es selbst gegeben. Er hat sich in den Tod gegeben. Er hat seine göttliche Immunität, seine Bodyguards nach Hause geschickt, sagt, Leute, bis hierhin, ihr habt einen guten Job gemacht, aber jetzt müsst ihr gehen, jetzt den letzten Schritt muss ich alleine gehen und hat sie nach Hause geschickt. Und so war Jesus überhaupt verwundbar und überhaupt, es war überhaupt möglich für den Feind, ihn ans Kreuz zu bringen. Der Feind hätte nirgendwo eine Handhabe gehabt. Warum konnte der Feind zuschlagen? Weil Jesus die Sünde genommen hat. Jesus hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Das war der Moment, wo der Vater sich abgewandt hat. Das war der Moment, wo Jesus zur Sünde wurde. Und deswegen konnte der Feind zuschlagen. Wenn du das nicht verstehst, verstehst du nicht, dass das die Interaktion zwischen Reich Gottes und Reich der Finsternis was mit Recht zu tun hat. Das hat alles nur mit Recht zu tun. Es geht nicht darum, wer ist der Stärkere. Es wäre leichtes gewesen, vor dem Kreuz dem Teufel einfach zu sagen, ab in den Feuersee. Es wäre leichtes gewesen. Aber dann hätte der Teufel gesagt, okay, aber die hier müssen alle mit. Aber Gott hat die Position, hat die Macht. Er kann den Teufel sofort schicken, auch ohne Kreuz hätte er ihn verurteilen können. Aber dann hätte er uns nicht vergeben können. Und wir wären alle mit in der Partie gewesen. Verstehst du das? Gott ist ein Gott von Recht. Er kann nicht sagen, ja, Adam hat sich gebeugt vor dem Teufel. Adam hat dem Teufel die Autorität über die Erde gegeben. Jetzt sehen wir, wie schlimm das alles ist. All die Kriege und all das Böse und all die Gewalt und die Unterdrückung. Das tut mir weh, das will ich nicht. Ich nehme jetzt den Teufel und ich bestrafe ihn. Das geht nicht. Der Teufel hat auf legale Art und Weise, wenn auch durch List, er hat dieses Mandat bekommen. Und jetzt muss Gott ihm das wieder abnehmen, ohne ungerecht zu sein. Und das alles wurde gelöst im Kreuz. Wahrscheinlich werde ich nicht weiter auf das eingehen. Da gibt es noch interessante Dinge. Und das kann man studieren. Und dann sagt man, wow, was für ein Plan. Was für eine geniale Idee. Ein Weg zu finden, den Teufel zu bestrafen. Und Menschen, die wollen, die umkehren wollen, zu vergeben und ihnen Gnade zu erweisen, ohne das Recht zu verletzen, das ist gewaltig, das ist gigantisch. Wir brauchen Offenbarung über das Kreuz, ihr Lieben. Aber hier sind wir jetzt bei dem Punkt, die Lektion, die man von Josua und von Ai lernen kann, und die wichtig ist für die Gemeinde heute. Und wir sind weit im Moment noch weit davon entfernt, diese Lektion wirklich überhaupt nur zu erahnen oder zu begreifen. Gott sieht eine Gemeinde als Einheit. Und das hängt damit zusammen, dass wir Verantwortung haben füreinander. Und dass wir lernen sollen, Sünde, ich meine jetzt fortbestehende, fortlaufende Sünde, unter uns so zu behandeln, wie das Wort Gottes sagt, dass sie behandelt werden muss. Und im Moment erleben wir einen gegensätzlichen Trend und immer mehr Gemeinden gehen mit Sünde auf eine menschliche Art und Weise um. Wir haben Dreck am Stecken, du hast Dreck am Stecken, okay, die Liebe deckt einfach die Menge der Sünden zu. Und dieser Vers wird völlig missbraucht und völlig verzerrt. Nirgendwo in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament, kannst du eine einzige Passage finden, wo jemand, der in Sünde lebt und nicht umkehren will, Gnade bekommt und wo die Liebe das einfach zudeckt und alles ist gut und das Thema wird nicht mehr angerührt. Das gibt es nicht in der Bibel. Das gibt es in Gottes gerechter Herrschaft nicht. So welche Sünden bedeckt die Liebe, die ans Licht gebracht sind, die in Ordnung gebracht sind, für die Vergebung in Anspruch genommen wurde? Diese Sünden deckt die Liebe zu und dann darf niemand mehr rangehen. Ja, aber der hat damals. Nein, das ist unter dem Blut. Und es ist absolut unter der Gürtellinie, speziell unter Brüdern, solche alten Kamellen wieder hochzuholen. Ich bin selber Zeuge gewesen und ich muss aus heutiger Sicht sagen, wie habe ich da jämmerlich versagt, aber ich habe einfach nicht diese Dinge in dieser Klarheit gesehen, wie ich sie heute gesehen habe. Ich war in einem Pastorenkreis und wir unterhielten uns und es kam die Rede auf einen Pastor, der ein großer Segen war für eine gewisse Zeit im ganzen Land. Er war wirklich ein gewaltiger Segen fürs ganze Land. Und dann sind Dinge in seinem Leben passiert und Dinge gingen schief und er war dann getrennt von seiner Frau und hat irgendwie eine andere gehabt oder man weiß nicht so genau. Jedenfalls, sie waren auseinander. Ich weiß nicht, ob sie auch geschieden waren, ist egal. Jedenfalls, dieser Mann Gottes ist umgekehrt. Dieser Mann Gottes hat Buße getan, kam wieder zusammen mit seiner Frau, haben das ans Licht gebracht, alles öffentlich, alles geregelt und das, die Gnade Gottes in Anspruch genommen und dann war gut. Und dann kommt die Liebe und deckt das alles zu. Und dann sitzen die Brüder Jahre später und einer muss das alte Zeug wieder auskramen und sagen, ja, weil die jungen Brüder haben so begeistert von diesem Mann Gottes gesprochen. Und wer selber Ehre sucht und wer selber was sein will, kann es nicht ertragen, wenn Menschen begeistert über einen anderen Diener Gottes sprechen. Man muss sofort was Negatives finden. Es sind Spiele wie im Sandkasten, wie Kindergarten. So, diese Brüder lobten da diesen Mann Gottes, der wiederhergestellt wurde, dessen Ehe wieder hergestellt wurde und so weiter. Und einer von uns sagt, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, was damals. Und ich habe geschwiegen. Heute würde ich sagen, stopp, Bruder, wir müssen vergessen. Du musst vergessen, wir müssen vergessen, weil Gott vergibt, reinigt und vergisst. Das ist, was Gott tut mit Sünde. Ich will ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Das ist, wie Gott ist. Wir sind seine Nachfolger. Was bedeutet das? Wir müssen auch vergeben. Wir müssen auch vergessen. Und wir dürfen Sünde, die ans Licht gebracht wurde, für die Gnade in Anspruch genommen wurde, die von der Liebe bedeckt sind, nicht ausbuddeln. Wir dürfen das nicht. Wir dürfen das nicht. Und in dem Moment machen wir uns eins mit dem Verkläger der Brüder. Aber ich war damals gebunden in Menschenfurcht, in falsche Ehrerbietung, in falsche Unterordnung, falsche Realität und was weiß ich alles. Und ich habe geschwiegen und ich habe genau gespürt, das ist falsch. Das ist falsch. So, wir sind in einem Prozess und Gott offenbart uns immer mehr seine Ordnungen. Und in diese Ordnung kommen wir nur hinein. Ich sage es immer und immer und immer wieder. Wenn wir der Menschenfurcht und der Menschengefälligkeit absterben, sonst kommen wir nicht in seine Ordnungen. Wir können nicht hineinkommen. Weil der Grund, warum wir nicht in Gottes Ordnung sind, ist nicht ein Mangel an Information. Es ist ein Mangel an Furcht Gottes. Ein Mangel an wirklichem Glauben, dass diese Dinge so gemein sind, wie sie geschrieben sind und dass die Übertretung von Gottes Ordnung die Konsequenzen haben wird, die im Buch angekündigt sind. Wir müssen wirklich tiefer gehen und Gott wirklich glauben. Und er geht mit Menschen so um, wie das Wort Gottes es beschreibt. Da hat er sich überhaupt nicht geändert. Wer sich geändert hat, sind wir. Und unsere Ideen über die Liebe Gottes. Gott ist Liebe, ja. Und die Liebe, wie sieht sie aus? So wie in diesem Buch geschrieben. Das ist die Liebe Gottes, nicht anders. So, wenn Petrus Ananias und Sapphira konfrontiert im Heiligen Geist und Gott stellt sich zu seinem Wort und schlägt die beiden nieder und richtet sie. Das ist auch Liebe. Das ist auch ein Aspekt der Liebe Gottes. Und da kannst du sehen, wie weit du schon bist oder wie weit du schon befreit bist vom Geist des Humanismus. Ja, sagst du, oh, arme Ananias und Sapphira. Oder sagst du, Halleluja, Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Auf welcher Seite stehst du? Sympathisierst du mit denen, die Gott gerichtet hat? Oder sagst du, wie wunderbar, ich wünschte, diese Zeiten kommen schnell wieder. Auf welcher Seite stehst du? So ein ganzes Volk erleidet Niederlage wegen eines Mannes, weil sie nicht das gelebt haben, was das Wort Gottes sagt. Wir werden als Einheit gesehen und Gott erwartet, dass wir solche Beziehungen haben, dass da keine Heimlichkeiten sind. Und das wird kommen. In das gehen wir hinein. Ob du das begehrst oder nicht, ist es auch Gottes Agenda und wir kommen da hinein. Wir kommen in diese Art von Verbindlichkeit und von Verbindung und von Verantwortung füreinander, wo fortgesetzte, mutwillige Sünde, von der man nicht lassen will, öffentlich konfrontiert und gerichtet wird. Das muss kommen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das wird kommen. Nur dadurch können wir stehen wie ein Mann und geben dem Teufel keinen Raum mehr. Und das ist die flehentliche Bitte von Paulus, Epheser 4, gebt dem Teufel keinen Raum. Weil wenn er das tut, er wird den nehmen und ihr werdet dafür teuer bezahlen und ihr werdet zu viel bezahlen. Und er wird sagen, das war es nicht wert. Gebt dem Teufel keinen Raum, weil jeden Raum, den er gibt, den wird er nehmen zu eurem Nachteil. Zu deinem persönlichen Nachteil und zum Nachteil der ganzen Gemeinde. Wir verstehen noch nicht, dass Gott die Gemeinde wie eine Person sieht. Und es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch um meine Verantwortung für meine Geschwister. Wir haben Verantwortung füreinander. Das ist vielleicht ein wesentlicher Unterschied zwischen traditionell pfingstlich-charismatischer Gemeinde, moderner Art, wie wir sie heute haben, und apostolisch-neutestamentlicher Gemeinde. Die Qualität von Beziehungen untereinander. Und wir werden da hineinwachsen. Der Heilige Geist betont das immer stärker. Was ist die Ordnung Gottes in den Beziehungen? Wie soll die Ordnung aussehen? Und worum geht es? Und was ist der Preis, wenn wir diese Ordnung ignorieren? Das ist auf dem Herzen Gottes. Das ist sein Thema. Weil er will eine siegreiche Gemeinde haben. Und eine siegreiche Gemeinde bedeutet eine Gemeinde ohne Geheimnisse. Eine Gemeinde, die nicht klammheimlich unter der Bettdecke Händchen hält mit dem Teufel. Sondern die wirklich klar ist. Die wie Jesus sagen kann, der kommt, aber in uns findet er nichts. Er soll kommen. Wir werden ihn überwinden. In uns findet er nichts. Dahin geht die Reise. Das ist, was der Heilige Geist tun will. Eine siegreiche Gemeinde kann nur kommen durch eine Gemeinde, die völlig in der Ordnung Gottes ist. Anders kann es nicht kommen. Ja? Und Gott macht es klar im Alten Testament. Da tut das Unreine raus, das, woran ich Anstoß nehme. Oder hier das Gebannte. 2. Korinther, Kapitel 6. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Kinder sein. Die Bedingung, Gott als Vater in der ganzen Fülle zu erleben, ist, dass wir Unreines nicht anrühren. Das ist die Bedingung. Und die Leute quatschen heute von bedingungsloser Liebe. Gott hat nicht bedingungslose Liebe. Er ist für mich. Aber Freundschaft gibt es nur in dem Maße und Nähe zu ihm gibt es nur in dem Maße, wie ich auf seine Bedingungen, die der Heilige Geist mir offenbart hat, eingehe. Und kaum habe ich die einigermaßen unter den Füßen, geht das Level schon wieder höher und er zeigt schon wieder neue Dinge und ich merke, meine Güte, ich muss wachsen, gib mir Gnade, Herr, und ich muss sehen, dass ich Schritt halte mit dem Heiligen Geist. Und in diesem Prozess sind wir alle und jede Gemeinde. Und jede Gemeinde muss entscheiden, wollen wir hinein in die geistlichen Realitäten dieses Buches? Wollen wir einen totalen Sieg Gottes sehen? Wollen wir die Kraft Gottes wieder sehen? Heute wird in so flapsiger Weise irgendwie geredet, ja, wenn die Erweckung kommt, dann passieren wieder Heilungen und Wunder und dann ist irgendwie alles ganz einfach, ihr Lieben. Was sind die Bedingungen für Erweckung? Oder nennen wir es die Rückkehr der vollen, ungebremsten Gegenwart Gottes. Das ist vielleicht ein besseres Wort als Erweckung. Weil unter Erweckung versteht man einfach, aus irgendeinem unerfindlichen Grund, auf einmal strömen die Heiden und jeder Saal ist zu klein. Das, denken wir, ist Erweckung. Das ist dummes Zeug. Das sind die Folgen von Erweckung. Erweckung definiert von Charles Finney. Und ich weiß nicht, ob jemand mehr Erfahrung und Verständnis gehabt hat von Erweckung als er. Er sagt, Erweckung ist nichts anderes als die Rückkehr des Volkes Gottes zum Gehorsam Gott gegenüber. Das ist Erweckung. Was für eine herrliche Definition. Und wie oft wird das heute in unseren kesselflockigen Sprüchen und Parolen und Bannern über unsere Konferenzen wird das außer Acht gelassen. Und man prophezeit die Erweckung, die ist jetzt um die Ecke und jetzt kommt sie gleich. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist. Ich höre diese Dinge seit 40 Jahren. So lange bin ich jetzt bei mir, im 42. Jahr bin ich jetzt. Seit 40 Jahren höre ich, die Erweckung ist da gerade um die Ecke und Gott hat Großes verheißen und im nächsten Jahr geht's los. Und Ende des Jahres, ja, im nächsten Jahr geht's los. Und Es wird verschoben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Weil man eine völlig utopische Idee hat von Erweckung. Man denkt, Erweckung ist irgendwie ein unwilliger Gott, wird jetzt willig und sagt, okay, jetzt werde ich euch segnen. Nein, ein unwilliges Volk muss willig gemacht werden. Das ist, was es braucht. Damit wir Autorität bekommen, wirklich in Vollmacht den Feind rauszuweisen aus der Gemeinde und zu sagen, hier herrscht nur die Ordnung Gottes und sonst gar nichts. Keine Werte, keine Ideen, keine Ziele, keine Träume, keine Wünsche der Welt, keine Vergnügungen der Welt, nichts von alledem in unserem persönlichen Leben. Ich rede nicht von den anderthalb Stunden des Gottesdienstes, sondern von unserem Leben. Dann haben wir die Gegenwart Gottes. Und dann wird Gott sich so massiv offenbaren. Und Gott wird ausziehen daraus, wie es heißt, den Stab seiner Macht ausstrecken. Aus der Versammlung heraus. Den Stab seiner Macht ausstrecken. Und die Gemeinde wird enden, wie sie begonnen hat. So wird die Gemeinde enden. Mit einem kleinen Unterschied. Die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten. Das ist der Unterschied. Jesus hat gesagt, ihr werdet größere Dinge tun, als die, die ich getan habe. Wo ist diese Verheißung? Nun, diese Frage führt uns zu, wo ist dieses Maß von Glauben? Wo ist dieses Maß von Hingabe? Wo ist dieses Maß von Reinheit, was wir damals gehabt haben? Viele Leute sagen, ja, wo sind die Wunder? Komischerweise, du hörst keine Schreie, wo ist die Demut? Wo ist die Reinheit? Wo ist die Hingabe? Wo ist die Opferbereitung? Das hörst du nicht. Wo sind die Wunder? Ja, also Gott, bitte, wenn das wahr ist, dann jetzt wollen wir mal sehen. Was für eine arrogante Haltung. Und nirgendwo sagt die Bibel, wir ignorieren unsere Kompromisse und wenn wir nur fleißig genug beten, dann gibt es einen Durchbruch. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, abkehrt von ihren Sünden, Buße tut, Umkehr von ihren Sünden, dann will ich vom Himmel hören. So vor Gebet ist eine Bedingung. Es heißt nicht beten, 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 beten und irgendwann ist der Himmel müde. Okay, die quengeln so lange und wenn wir denen nicht nachgeben, das wird immer so weitergehen, das nervt uns. Jetzt geben wir denen einfach. Das sind keine genervten Eltern, die jetzt nachgeben den quengelnden Kindern, weil sie das irgendwie satt haben. Ja? Es ist nicht die Masse der Gebete, sondern es ist die Qualität, aus welchem Herzen heraus kommt das. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir mal Erweckung in der Kirchengeschichte anschauen und leider das meiste Material dazu gibt es auf Englisch, so du musst Englisch lernen. Ja. Es gibt wenig auf Deutsch. Ja. Dann siehst du, nirgendwo ist eine Erweckung ausgebrochen ohne Buße. Nirgendwo. Ein Klassiker, der noch in den 70er Jahren gelesen und gehandelt und weitergereicht wurde. Oswald Smith, keine Erweckung ohne Buße. So das Licht hatte keiner mehr. Aber wir sind jetzt alle viel weiter und wir wissen, die Gnade kommt sowieso, egal was wir tun. Hallo, hat Gott sich geändert oder haben wir uns geändert? In 40 Jahren so eine Respektlosigkeit gegenüber Gott, wie die sich entwickelt hat, ist es rasant. Es ist rasant. Und weil wir so viele junge Gläubige haben, die wissen nicht mehr, wie man gedacht hat in den 70er Jahren. In den 70er Jahren. Das Wort Ökumene war ein Schimpfwort. Das war total schlimm. Für jeden war klar, obwohl es dort keine Seminare gab, wo aufgeklärt wurde über Ökumene. Das gab es gar nicht. Warum? Das brauchte man gar nicht. Für jeden war klar, Ökumene ist Teufelswerk. Damit haben wir nichts zu tun. Das war für jeden klar. Ich habe damals in dieser Zeit nicht ein einziges Seminar gehört, was aufklärt, was ist Ökumene und warum ist das so schlimm und was sagt die Bibel darüber. Nicht ein einziges Seminar. Und alle haben gewusst, Ökumene, geh mir weg mit dem. Das war total normal. Heute ist es normal, dass die davon schwärmen und sagen, das ist Johannes 17, 21, alle werden eins und Gott freut sich und Gott gibt den Segen und diesen ganzen Quatsch von Menschen, die Gottes Wort entweder nie gelesen haben oder nicht ernst nehmen und verdrehen zu ihrem eigenen Vorteil. Die Dinge verändern sich rasant. Und es ist höchste Zeit, dass ein Volk aufsteht, die sagt, genug ist genug. Und wir haben genug dem Teufel Raum gegeben. In unserem eigenen Leben und als Volk Gottes. Und jetzt ist Schluss. Und jetzt machen wir Türen und Fenster zu. Und wir machen die Bude sturmsicher. Und wir sorgen dafür, dass der Feind dort agiert, wo er sein Terrain hat, das ist die Welt. aber die Gemeinde ist nicht die Welt. Und wir wollen wieder sehen, wie der Geist der Welt draußen bleibt und wie der Heilige Geist die Gemeinde regiert.
Amen.
Und wo wir das wieder glauben, was Jakobus sagt, wer ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Lies das mal heute in irgendeiner x-beliebigen Gemeinde vor. Dann sagen die, du hast einen Richtgeist. So weit sind wir heute. Du hast keine Liebe. Nur wenn du einen Bibelvers vorliest, über was es bedeutet, Freund der Welt zu sein und damit ein Feind Gottes sein. Wie kannst du die richten? Wie kannst du das sagen? Das geht doch nicht. Wo bleibt da die Liebe? Alles fromme Worte von Menschen, die nie verstanden haben, was hier geschrieben ist, die alles verdrehen. Und es ist Zeit. Es ist Zeit, dass ein Volk aufsteht ohne Kompromisse. Ein Volk, das wieder klar sagt, hier ist drinnen und da ist draußen. Hier ist Reich Gottes und da ist die Welt. Und dass die Welt uns bedrängt, ist schon schlimm genug. Aber warum sollen weltlich gesinnte Gläubige, die dem Wort Gottes widerstehen, warum sollen die uns noch schwierige Zeiten bringen? Für was? Für was sollen wir den Krieg in unseren eigenen Reihen haben? Und wenn wir verantwortliche Beziehungen lernen und nicht mehr dem Teufel Raum geben durch Menschenfurcht, Menschengefälligkeit, Bitterkeit, Zorn, Lästerung, Verleumdung, üble Nachrede. Wenn wir dem Feind keinen Raum mehr geben, bekommen wir Autorität. Und Gott wird seine Hand ausstrecken und es wird die Ordnung Gottes etabliert werden in der Gemeinde. Das ist, was wir brauchen. Es gibt keinen anderen Weg, siegreiche Gemeinde zu bekommen, außer dass wieder ein Unterschied sein wird, wie es am Ende vom Alten Testament im Malachi prophezeit wird. Man wird wieder den Unterschied sehen zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Man wird wieder den Unterschied sehen. Aber im Moment sind wir in einem Trend, wo der Unterschied immer mehr verwischt wird. Und die Filme und die Unterhaltung und das Amüsement von Ungläubigen unterscheidet sich fast nicht mehr von dem der Gläubigen. Wir sind ja frei. Jemand hat mir erzählt, er war in einer Wohnung von Gläubigen und da war an der Wand ein Bild von einer nackten Frau und dann stand da drunter, dem Reinen ist alles rein.
Oh.
Hallo. Ja, sag mal, wie verdreht wollen wir noch werden? Wie verdreht wollen wir noch werden? Ja, dass wir aus dem Kontext was nehmen und rechtfertigen, damit Dinge, die ganz klar nicht akzeptabel sind, im Sinne Gottes. Aber in dieser Zeit leben wir. Und deswegen müssen wir verstehen, wenn wir zurückkommen zu Gottes Ordnung, haben wir einen enormen Kampf vor uns. Einen enormen Kampf. Und auf diesen Kampf müssen wir uns vorbereiten. So, ein paar Dinge noch. Zur Vorbereitung. Wir haben schon die Stelle gelesen, 1. Johannes 2, 14. Ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Wir werden stark durch das Wort, das wirklich aufgenommen wird von uns und das wohnen darf in unserem Herzen, dass unser Herz umprägen darf, dass nicht nur eine Information ist, die per Predigt mal so vorbeirauscht, aber die keine Kraft hat, unsere Entscheidungen zu prägen oder neu zu formen, sondern wir brauchen das Wort Gottes, das unser Innerstes erfasst und verändert und unsere Werte neu macht. Psalm 119, ich habe dein Wort an meinem Herzen verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Der Sieg über Sünde kommt durch die Realität des Wortes Gottes in unserem Herzen. Das ist Psalm 119, Vers 11. Und dann wird es noch genauer beschrieben. In Vers 101. Psalm 119, 101. Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Das Wort muss die Instanz werden, die uns leitet, die uns mahnt, die uns warnt, die unsere Entscheidungen umprägt, neu prägt, dass das der Maßstab ist. Was sagt Gottes Wort zu diesem Fernsehprogramm? Und wenn Gottes Wort sagt, nicht gut, nicht christusgemäß, es verherrlicht nicht Gott, es hilft dir nicht, Hass auf die Sünde zu entwickeln, sondern gerade das Gegenteil, du bist gleichgültig und harmlos gegenüber der Sünde. Damit ist die Entscheidung gefallen, du drückst aufs Knöpfchen und aus und weg und fertig. Ja, aber ich kenne andere, die gucken das auch. Was ist das für ein Argument? Wonach richtest du dich? Das ist dasselbe wie, ich kenne auch Leute, die sind krank, für die wurde gebetet, die sind auch nicht geheilt worden. Es ist eine Theologie, die kommt aus Erfahrung. Und du sagst, du kennst andere, die gucken diese Soaps und diese schrecklichen Dinge, also dann kannst du die auch. Ob du das kannst, steht in diesem Buch hier. Nirgendwo sonst. Hallo. Das ist der Maßstab. Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße ferngehalten. Eine Entscheidung, wenn das nicht Gott verherrlicht, wenn das nicht christusgemäß ist, wenn ich das nicht in Frieden, händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist zusammen anschauen kann, ist dieses Programm nichts für mich. Manche Leute wollen die Verantwortung abwälzen, dann gib mir eine Liste von satanischer Musik, die nicht gut ist. Gib mir eine Liste von Filmen, die ich meiden sollte. Sei jeden Film, den du nicht genießen kannst, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, ist nichts für dich. Da bleibt ja kaum noch was übrig. Ja, und? Wer sagt, dass die Quelle deiner Erfrischung und Belebung und Entspannung der Fernseher sein muss und die Hollywood-Unterhaltungsindustrie? Wer sagt das überhaupt? Das ist doch auch schon so eine Idee aus der Welt. Hallo? Und es gibt Filme und Programme, die man in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in gutem Gewissen anschauen kann. Es gibt die. Man muss suchen. Aber man kann finden. Aber es sind weniger. Ja und? Lieber wenige mit gutem Gewissen, als viele mit schlechtem Gewissen und wir stumpfen ab und unser Verlangen nach Reinheit, nach Klarheit, nach Entschiedenheit nimmt immer mehr ab. Wenn wir nur begreifen würden, dass Hollywood das Erziehungsprogramm des Teufels ist, wenn wir das nur begreifen würden, die machen das nicht aus lauter Menschenfreundlichkeit. Sondern dahinter ist ein Plan. Und das Endziel heißt, Satanismus und Leben nach den Ordnungen Satans akzeptabel und salonfähig zu machen. Das ist die Agenda von Hollywood. Satanismus und die Lebensweise des Teufels. Also tu, was dir gefällt. Mach, wozu du Lust hast. Das ist die Mentalität des Teufels. Das akzeptabel zu machen. Das ist das Programm hinter all den Filmen, die da laufen und die gemacht werden. Und da gibt man sich viel Mühe. Und die sind auf einem extrem hohen Niveau und die sind sehr gesalbt. Aber leider nicht vom Heiligen Geist, sondern da ist eine Salbung drauf, die verführt und die Menschen zumüllt und die Menschen unsensibel macht und unfähig macht, die Heiligkeit Gottes zu genießen. Sogar zu verlangen, sogar das Verlangen danach wird abgetötet. Das ist, was Paulus sagt. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wir säen auf das Fleisch. Das heißt, wir tun Entscheidungen nach der Lust unseres Fleisches. Und von diesem Fleisch müssen wir dann eine Ernte haben. Und von der müssen wir leben, ob wir wollen oder nicht. Und diese Ernte heißt Verderben. Verlangen nach Gott. Verlangen, in deine Berufung zu kommen. Verlangen, von ihm gebraucht zu werden. Verlangen, einfach den Sieg Jesu manifestiert zu sehen. Dieses Verlangen nimmt immer mehr ab. Und wir sind abgestumpft. Wir kommen nur noch routinehalber zum Gottesdienst. Da ist kein Eifer, kein Kämpfen, keine Sehnsucht, kein Verlangen, sondern wir werden nur noch Zuschauer. Und irgendwann als Zuschauer wird uns das zu langweilig, weil wir nicht mehr involviert sind und wir werden ganz abfallen. So fällt jemand vom Glauben ab. Und Paulus sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Wir können nicht einen Teufel überwinden, nach dessen Pfeife wir tanzen, nach dessen Lied wir tanzen. Wir können nicht einen Teufel überwinden, der unser Leben regiert. Das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Jesus sagt, Paulus sagt, wer sündigt, ist Sklave der Sünde. Er redet hier von Lebensstil. Er redet nicht von, du hast gesündigt, das ist meine Güte, das war wirklich daneben. Es tut mir leid, Herr, vergib mir. Ich rede nicht von das und Paulus redet nicht von das. Sondern wer in Sünde lebt und das rechtfertigt und für gut heißt und für normal erklärt. Und all das ist ein Ausdruck von Stolz. Weil er sich über Gottes Wort, ich weiß, was Gottes Wort sagt, aber wie junge Leute mir gesagt haben, ja, ich weiß, ja, aber du findest das nicht in Ordnung, du nimmst da Anschluss daran, dass wir unverheiratet zusammenleben. Aber im Geist sind wir verheiratet. Hallo, wo gibt es denn sowas? Wenn du im Geist verheiratet bist, dann heirate vor der Gemeinde und dann ist gut. Was du mit verheiraten meinst, ist, ich habe momentan eine Freundin. Lebensabschnittspartner. Aber Ehe ist etwas anderes. Ist eine lebenslange Verpflichtung, wo du den Notausgang zumauerst und wo überhaupt kein Gedanke mehr da ist, noch irgendwie da nochmal herauszukommen. Lebenslänglich. Hieß früher lebenslänglich. Heute heißt lebenslänglich 20 Jahre. So haben sich die Dinge verändert. Man sagt lebenslänglich, aber in Wirklichkeit sitzt man 20 Jahre. Alles verdreht sich. Aber das Wort des Herrn bleibt stehen in Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen. Und wir gründen unser Leben auf sein Wort. Halleluja. Amen.